So, einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander und einen wunderschönen und gesegneten vierten Advent. Ich sehe schon, der eine oder andere ist schon so ein bisschen weihnachtlich in Stimmung, hat weihnachtliche Sachen an oder ist einfach schick angezogen. Sehr schön. Ich wünsche dem Nachbar doch nochmal einen schönen vierten Advent. Ja, auch irgendwie. Das ist schön. Gottesdienst feiern wir immer miteinander und deswegen möchte ich auch noch mal ganz besonders jetzt Gott zu der Predigt einladen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns gerade in der Adventszeit befinden, der Zeit der Vorbereitung und der Vorfreude. Ich danke dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen, uns darauf ausrichten dürfen und dass das auch heute an diesem Gottesdienst uns etwas zu sagen hat. Und deswegen bitte ich dich, dass du unser Herz ganz weit machst für diese unglaubliche Botschaft, die ja für uns manchmal schon so selbstverständlich ist und doch unbegreiflich, Herr. Mach unser Herz weit auf, Herr, und schenk mir Gnade, dein Wort zu verkündigen. Amen. Ja, Käthe hat schon gesagt, kommende Woche ist Weihnachten. Und Männer, ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke besorgt, denn sonst wartet auf euch eine stressige Zeit. Und Weihnachten soll ja eine Zeit sein, worauf man sich freut. Und ich hoffe, dass du dich auf Weihnachten freust. Wenn es eine Zeit gibt, in der man auf gar keinen Fall schlecht gelaunt sein möchte, sondern alles in Bewegung setzt, damit es eine Zeit der Freude ist, dann ist es Weihnachten. Dafür schmücken wir alles schön, wir bereiten alles vor, zünden Kerzen an, nur um eine Atmosphäre zu schaffen, an der wir eine fröhliche Zeit haben. Und obwohl ich das Gefühl habe, in den letzten Jahren hat diese Vorbereitungszeit ziemlich zugenommen. Da ist schon so ein regelrechter Wettbewerb entstanden. Und vielleicht gehörst du ja auch zu dieser Lichteroffensive. Wer strahlt an der Adventszeit am hellsten? Ja, ich möchte jetzt, dass sich keiner hier outet. Unsere Straße, die ist eher so besinnlich. Eine schöne Lichterkette, ein paar Kerzen siehst du am Fenster. Aber wenn du eine Straße weitergehst in so eine Sackgassenstraße und du da fährst und du abends da vorbeifährst, dann denkst du, da ist Weihnachtsmarkt. So sieht's aus. Aber ich sag selber immer, lieber an Adventszeit, lieber etwas mehr, anstatt gar nichts, oder? Weihnachten ohne Licht, Weihnachten ohne Kerzen, das passt einfach nicht zusammen und ist total befremdlich. Aber die Frage ist doch, warum machen wir das? Warum haben wir zur Weihnachtszeit so ein Bedürfnis in uns, Lichter anzumachen? Und ich glaube, der Grund ist ganz einfach, dass wir ohne große Erklärung verstehen, was Finsternis und Licht ist. Zur Adventszeit zünden wir ein Licht an, weil diese dunkle Zeit bedrohlich ist. Aber Licht dagegen gibt uns Sicherheit und weckt Mut in uns. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe ja noch Kinder. Wir kennen alle die Nachtlampe, oder? So eine kleine Minilampe. Und doch kann sie bei Kindern Wunder bewirken. Sie kann Ängste nehmen, Sicherheit vermitteln. Also Finsternis, Dunkelheit, das ist einfach etwas, das wirkt auf uns bedrohlich und macht Angst. Jeder von uns war schon am Tag auf dem Friedhof. Ich weiß nicht, ob jemand schon von euch sich überlegt hat, nachts auf den Friedhof zu gehen. Keine schöne Sache. Ich schaue gerade so eine Abenteuerserie, so Schatzsucher, und die müssen nachts auf einen Friedhof und was suchen. Und keiner möchte von denen dorthin. Also knobeln sie aus und der Blöde, der da hingeht, schleicht da über einen Friedhof mit einer kleinen Taschenlampe und sagt sich die ganze Zeit selber, nein, das ist ein ganz normaler Friedhof, hier passieren keine komischen Dinge. Warum machen wir das? Warum ist ein Friedhof am Tag und an Nacht etwas anderes? Und doch kommt die Frage in uns hervor, im Dunkeln, was wird da vielleicht nach mir greifen? Finde ich hier überhaupt meinen Weg? Und wer nachts mal mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist, was sind das da für Geräusche im Dunkeln? Wisst ihr, wenn Dunkelheit da ist, dann malen wir uns die schlimmsten Dinge vor Augen. Bei Dunkelheit, da sind wir nicht frei, entspannt oder positiv, sondern wir hoffen einfach nur, dass es bald vorbei ist. Und deswegen ist auch die dunkle, kalte Jahreszeit eine sehr belastende Zeit für viele Menschen. Es ist so, als wenn das Dunkle von außen sich auf das Innere in unsere Seele legt. Und ich weiß auch nicht, wer von euch zum Team, ich komme gerade gar nicht aus dem Bett, Team gehört. Ja. Es fühlt sich nicht normal an. Du wachst aus, guckst aus dem Fenster und es ist dunkel. Und dein Körper sagt dir, nein, bleib liegen. Und auch wenn der Wecker dich dreimal erinnert, du weißt, das stimmt einfach nicht. Und ganz anders ist das bei Licht. Wenn wir aufwachen, die Sonne aufgeht, die Nacht ein Ende findet, es fällt uns viel leichter aufzustehen. Es fällt uns viel leichter, den Tag anzugehen und ihn zu nutzen. Wir merken an diesen Momenten, wir sind für das Licht gemacht. Und wie schön, dass die Sonne uns jeden Tag aufs Neue zeigt, dass wir nicht immer der Finsternis ausgesetzt sind, sondern dass jeden Tag ein neuer Tag beginnt, oder? Ist das nicht jeden Tag aufs Neue ein Geschenk? Und den Text, den ich mir mit euch heute anschauen möchte, auch in Bezug auf Weihnachten, der bewegt genau dieses Thema. Und wir finden den Text in Jesaja 9, die Verse 1 bis 6, und ich möchte mal vorlesen. Da sagt Jesaja: Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Mein Titel lautet für heute Hoffnung in Sicht. Und Jesaja beschreibt hier ein Volk, das in Finsternis wandelt und plötzlich ein großes Licht sieht. Und ich glaube, wir verstehen auf Anhieb, was für eine Hoffnung das in diesen Menschen wecken musste, die nach so einer langen Zeit in Finsternis nun auf einmal ein Licht sehen. Und trotz dieses Lichts ist Finsternis da. Dieses Volk, an dem diese Worte gesprochen oder geschrieben werden, befinden sich mittendrin. Und Jesaja sagt diese Worte circa 700 bis 750 Jahre vor Christi. Und in dieser Zeit befand sich das Volk Israel, an die diese Worte gesprochen werden, im Exil bei den Babyloniern. Sie waren in Gefangenheit. Es war eine Zeit persönlicher und sozialer Katastrophen. Eine Zeit der Hungersnot und der Unterdrückung. Eine schwere Zeit also für diese Menschen, und sie sahen nichts außer Dunkelheit. Wie muss es sie für sich anfühlen, wenn es jeden Tag nur für sie Nacht ist? Und doch auch wenn Jesaja von Finsternis spricht, glaube ich, dass diese Worte für uns nicht etwas vollkommenes Fremdes sind, oder? Zeit der Finsternis, Orte der Finsternis, sei es klein oder sei es groß. Die Adventszeit, so sehr wir uns auch auf diese Zeit freuen, ist eine Zeit, in der die meisten Menschen die Einsamkeit am stärksten spüren. Finsternis kann aber auch eine Krankheit oder Depression sein. Finsternis kann auch der Druck und die Belastung deiner Arbeit sein, die ständig auf dir lastet. Finsternis kann aber auch eine schlechte Beziehung sein, die dir immer Kraft raubt und dich so viel Kraft kostet. Oder eine Situation, die für dich aussichtslos erscheint. Du nichts siehst, kein Ende in Sicht, ist kein Ziel vor Augen. Oder auch die dunklen Möglichkeiten in uns. Besonders auch zur Weihnachtszeit, wo wir gestresst sind und uns immer wieder ertappen bei Dingen, wo wir sagten, dazu bin ich in der Lage. Wir merken an Weihnachten, auch wenn wir positive Menschen sein wollen, wir keine Schwarzmaler sind, wir können nicht leugnen, dass viel Finsternis um uns herum ist. Und diese Finsternis in uns und uns herum, die können wir nicht erhellen. Wir zünden eine Kerze an, wir probieren es scheinen zu lassen und doch reicht es nicht aus. Wir merken dieser Frieden, nachdem wir uns so sehr an Weihnachten sehen, wir können ihn nicht schaffen. Nicht dauerhaft, vielleicht für ein paar Tage, aber unsere Kräfte und Möglichkeiten sind beschränkt. Das sagt uns Jesaja. Und doch sagt er uns, unsere Unzulänglichkeit, deine und meine Unzulänglichkeit ist nicht das Ende, sondern Jesaja sagt, hey, halt Ausschau, da ist ein großes Licht, das erhellt. Doch woher kommt es? Jesaja sagt, ein Kind wird uns geboren. Ein Kind. Und dieses Kind ist deine Hoffnung. Und weil dieses Kind geboren wird, sagt Jesaja, ist die Finsternis, in der du dich gerade befindest, nicht das Ende, sondern sie muss nicht bleiben. Jesaja beschreibt dir also einen gigantischen Sprung von Dunkelheit zu Licht, von Bedrohung und Angst zu Freude und Jubel. Gott malt durch Jesaja dem Volk und auch uns an diesem Morgen zur Weihnachtszeit Folgendes vor Augen. Ich sehe dich, sagt Gott. Ich sehe, worin du dich gerade befindest und das geht nicht spurlos an mir vorbei. Und inmitten dessen, worin du dich gerade befindest, deine Angst, deine Bedrohung, deine Zweifel, gebe ich dir Hoffnung. Hoffnung, dass ich eingreifen werde. Eingreifen durch ein Kind. Und Gott sagt, durch dieses Kind werde ich ein ganz neues Zeitalter anbrechen lassen. Nichts wird mehr so sein, wie es vorher einmal war. Und er benutzt so Worte wie das Joch zerbrechen. Und ein Joch, das hat man früher Tieren aufgelegt, damit sie ihre Arbeit richtig ausgeführt haben. Also Last, um etwas zu tun. Und Gott sagt, durch dieses Kind werde ich es zerbrechen und ich werde dich in die Freiheit führen. Das war ich übrigens als Kind, als Baby. Hätte ich gerne. Gott spricht hier von einem Kind. Und ich glaube, dass Kinder etwas Besonderes sind, fällt uns ganz leicht, das nachzuvollziehen, oder? Jeder, der mal Papa oder Mama geworden ist und daneben stand, vielleicht arbeitest du im Krankenhaus, dieser Gesichtsausdruck von frisch gewordenen Eltern, wenn sie ihr Kind auf den Arm nehmen. Wisst ihr, es ist erstaunlich, was so eine Geburt mit einem Menschen machen kann, der Vater oder Mutter wird. Was ein Kind ganz neu an Leben in einem Menschen hervorbringen kann. Wisst ihr, als ich so 18 Jahre alt war, ich habe damals meinen Vater ausgelacht, weil er sich ein Kombi gekauft hat oder für meine Mama ein Kombi gekauft hat. Ich habe nicht verstanden, wie man sich ein Kombi holt, ist einfach hässlich. Ich bin ehrlich zu euch, wir wollen ja ehrlich hier sein. Wenn man sich ein Coupé oder eine Limousine holen kann. Es sieht einfach viel schöner aus. Und als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, war das Erste, wofür ich mich begeistert habe, waren Familienvans. Auf einmal habe ich an große Kofferräume gedacht. Autos mit so vielen Sitzen wie möglich. Und ich habe meinen Jungen mit seinen Fußballkumpels schon gesehen, wie sie nach dem Spiel ins Auto steigen wollen. Und ich sage, hey, erstmal Füße abklopfen. Ein Kind kommt ins Leben und statt dass Männer über den besten Fußballverein diskutieren, diskutieren sie auf einmal darüber, was die beste Windelmarke ist. Das können Kinder in Menschen hervorbringen. Kinder sind eine Revolution. Und doch so toll unsere Kinder auch sein mögen, Jesaja spricht hier nicht von irgendeinem Kind. Jesaja begrüßt einen Thronfolger und er sagt, auf dessen Schultern wird die Herrschaft sein. Und wie diese Herrschaft aussieht, bekräftigt er mit unglaublich starken Begriffen, mit Ehrentiteln. Wisst ihr, ich habe drei Namen, drei Vornamen. Und jeder dieser Namen hat eine Bedeutung. Und Jesaja gibt diesem Kind gleich vier Namen, die dessen Wesen beschreiben. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Das sind die Ehrentitel, die er diesem Kind gibt. Unglaubliche Titel. Ich weiß nicht, ob du deinem Kind den Namen Friedefürst gegeben hast. Muss witzig sein im Kindergarten. Friedefürst, deine Mama kommt. Jeder wird von uns sagen, hey, dein Kind ist süß, aber da hast du dem Kind ein bisschen viel auferlegt, oder? Doch bevor wir uns über diese Namen wundern, müssen wir uns erstmal über etwas ganz anderes doch wundern, oder? Jesaja sagt, ein Kind soll die Lösung sein für alle Probleme. Ein Kind soll ein Licht so stark sein, dass es selbst die dunkelste Dunkelheit erleuchten kann. Wisst ihr, an Weihnachten erwarten wir Christen Jesus Christus, der unser Leben einhält. Und als Zeichen in der Adventszeit zünden wir Lichter an. Und das Erstaunliche ist, diese Worte waren 700 Jahre vor Christi. Und Gott kommt wirklich in diese Welt und wird Mensch. Er kommt. Das feiern wir übermorgen. Und doch gegen jede menschliche Vorstellung, wie dieses Licht dieses Königs auszusehen mag, wählt Gott den Weg eines kleinen und schwachen Babys. Auch Jesus war mal wahrscheinlich 52 Zentimeter und 3,5 Kilo schwer. Ich war ein bisschen schwerer, vielleicht war er auch 4 Kilo. Aber Gott wurde Mensch. Und er wählt diesen Weg eines kleinen und schwachen Kindes. Ist das nicht erstaunlich? Während die Großen und Starken es immer nach oben zieht, in die elitären Gruppen, zieht es Gott zu uns nach unten. Während wir, jeder von uns, nach Bedeutung und Größe strebt, wählt er den Weg des Kleinen, beugt sich tief zu uns hinunter, um uns in unserer Dunkelheit begegnen zu können. Dieser Gott, der diese Welt geschaffen hat, er wählt nicht den Weg der Erhöhung, sondern er wählt den Weg der Erniedrigung. Dieser Gott, dem alle Macht gegeben ist, er wählt nicht den Weg der Gewalt, sondern er wählt den Weg der Liebe. Und darum tun sich auch so viele Menschen schwer mit Jesus. Sie verstehen nicht, dass ein Gott, dem alles möglich ist, solch einen Weg einschlägt. Klein, schwach und zerbrechlich zu werden, obwohl er doch ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung hätte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was Jesus an Weihnachten tat, damit wir auch sein Wirken in unserem Leben erkennen können. Wisst ihr, wir beten ganz oft, Gott, nimm diese Finsternis von mir weg. Gott, zieh mich zu dir hinauf. Herr Gott, mach das und das in meinem Leben besser. Gott, schaffe hier Veränderung. Und dann sind wir oft enttäuscht, wie Gott manchmal handelt und das Gefühl, dass er gar nicht handelt, weil wir glauben, wenn wir zu diesem großen Gott beten, dass er so handelt, wie ein großer, mächtiger Gott auch handeln würde. Jesus und seine Jünger gehen durch ein Dorf. Und dieses Dorf verweigert ihnen den Durchgang. Sie sagen, hey, wir wollen euch hier nicht haben. Und was denken die Zebedeus-Brüder? Was denken die? Die sagen, die lassen hier den König der Könige nicht durch. Jesus, du weißt, was wir machen müssen, oder? Feuer vom Himmel schicken. So würde ein großer, starker Gott handeln. Ihnen zu zeigen, ihr kleinen Würmer, lasst mich nicht durch. Das braucht Bestrafung. Und doch sagt Jesus, nein, diesen Weg gehe ich nicht. Ich gehe den Weg der Liebe. Wisst ihr, manchmal tut Gott große Dinge. Und wir glauben, dass Gott große Dinge tut. Und doch zeigt uns Weihnachten eine Seite von Gott, die so wichtig ist. Er wählt diesen Weg der Menschwerdung, um uns dort zu begegnen, wo wir uns befinden, wo wir sind, in unserer Finsternis. Er kam in unsere Welt und so will er auch in unser Leben kommen, dort, wo wir uns befinden, wo wir Angst haben, wo wir verzweifelt sind. Wisst ihr, in Vorbereitung, um dieses Bild, das, was Weihnachten ausdrückt, zu beschreiben, bin ich auf eine Person gestoßen. Und diese Person wurde so sehr von der Liebe Jesu geprägt, dass ihr Lebenszeugnis ein Ausdruck von dem ist, was an Weihnachten geschehen ist. Und der Name dieser Person ist Pater Damien. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich war geschockt, dass ich ihn nicht kannte. Pater Damien war Priester. Und Pater Damien ist nach Hawaii gegangen. Warum? Um dort mit Leprakranken zu leben. Leprakranken, die auf dieser Insel an den Rand verbannt wurden, damit sich diese Krankheit auf dieser Insel nicht weiter ausbreitete. Also Pater Damien ist zu denen gegangen, die alle scheuten. Und er lebte mit ihnen. Er verband ihnen ihre Wunden. Er baute ihnen ein Zuhause. Er predigte ihnen von der Liebe Gottes. Und er hat unglaublich viele tausende Särge für diese Menschen gebaut, damit sie in Würde bestattet sind. Wisst ihr, und eines Tages stand er so wie ich, vielleicht für euch, wahrscheinlich mehr in Gemeinschaft, und er predigte und sprach davon, wir Leprakranke. Und auf einmal haben alle gewusst, dieser Mann ist einer von uns geworden. Er hatte Lepra bekommen und er ist an dieser Krankheit gestorben. Er hat sich aufgemacht. Wer würde sich aufmachen für Leprakranke, die sowieso dem Tod gewidmet sind? Er hat sich aufgemacht, ist einer von ihnen geworden, lebte unter ihnen, liebte sie. Und er starb am Ende für diese Menschen. Wisst ihr, so sieht Licht in Finsternis aus. Und so ist es auch mit der Geburt Jesu. Er kam in diese Welt. Er wurde einer von uns. Er schaute nicht auf uns herab, sondern er beugte sich zu uns nieder und identifizierte sich mit uns. Er kam in unsere Finsternis und begegnete uns dort. Wisst ihr, wenn wir auf Weihnachten schauen, dann spricht Weihnachten die dunklen Punkte in dieser Welt und auch in unserem Leben an. Die Nöte, die Ängste, das Chaos, die Lasten, nicht die Sonnenseiten. An Weihnachten hören wir nicht, wie toll du bist, sondern an Weihnachten hören wir, dass uns ein Retter geboren wurde. Wir hören, dass wir einen Retter brauchen und dass dieser Gott uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst auf den Weg gemacht hat, um uns zu retten. Und uns ruft er zu. Ein helles Licht erscheint. Halte Ausschau danach, denn dieses Licht ist wirklich in der Lage, deine Finsternis zu erhellen. Doch was bedeutet das nun konkret für unser Leben? Was bedeutet es, dass Jesus Christus unser Leben erhält? Wisst ihr, wir sprachen ja gerade von diesen sehr speziellen Namen. Und ich habe schon gesagt, dass diese Namen einen Hinweis darauf geben, von Jesu Wesen. Einen Hinweis darauf geben, dass wenn wir Jesus die Hand reichen, wenn wir uns ihm anvertrauen, ihm nachfolgen, uns auf ihn einlassen, wie sein Licht in unserem Leben strahlt. Der erste Begriff ist wunderbarer Ratgeber. Jesus ist der wunderbare Ratgeber. Wer Jesus kennt, sich auf ihn einlässt, der hat Rat und Orientierung im Leben. Wisst ihr, wer sich auf Jesus einlässt, der wird feststellen, dass die Worte, die er uns zurückgelassen hat, uns Rat und Orientierung geben. Wisst ihr, ich lese gerade wieder die Evangelien. Und obwohl ich sie schon sehr oft gelesen habe, bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich Jesus sprechen höre, das, was er sagt, wie es in mein Leben spricht, wie es mein Leben spiegelt und wie es mir ein Leben zeigt, in das Jesus mich hineinnehmen möchte. Immer wieder zu lesen, wie Jesus den Menschen begegnet ist und was seine Worte in der Lage waren, in Menschenleben freizusetzen. Unglaublich. Und ich möchte euch ein Beispiel geben aus unserer heutigen Zeit, was dieser wunderbare Ratgeber bedeutet. Da ist eine Frau. Sie ist erfolgreich. Vieles in ihrem Leben gelingt. Und doch ist sie entfremdet von ihrer Tochter. Die Beziehung zu ihr scheint unheilbar. In ihrem Leben und in dem Leben der Tochter ist Finsternis. Und ihre Freundin sagt ihr Folgendes: Schließ die Tür nicht zu deiner Tochter. Halt die Tür offen, deine Tochter erwartet das. Und was sagt die Frau? Die ist verärgert. Das war nicht das, was sie hören wollte. Und doch lassen sie diese Worte nicht los. Und eines Tages nimmt sie nochmal den Anlauf. Gibt diesem Wort, diesem Rat nochmal eine Chance und geht zu ihrer Tochter. Und die Tochter öffnet sich ihr. Was für ein wunderbarer Rat. Nicht das, was sie hören wollte, und doch ein Wort, was Heilung in Gang gesetzt hat. Wisst ihr, das wird nicht immer so enden. Wenn wir Jesus Wort tun, dass es immer Happy End ist. Aber er ist der wunderbare Ratgeber. Wenn wir uns auf Jesus einlassen, dann wird er uns Rat geben, Orientierung geben in unserem Leben. Der zweite Punkt ist starker Gott. Wer mit Jesus unterwegs ist, der bekommt Stärke für seine Schwachheit. Wie kann sich das ausdrücken? Da ist ein Philipp Mickenbecker. Der eine oder andere von den jüngeren Leuten, vielleicht auch von den Älteren, kennen ihn unter den Real-Life-Guys. Der Junge hat aus Badewannen ein U-Boot gebaut und ist wirklich durch den See oder so gefahren. Die haben aus einer Badewanne einen Hubschrauber, nenne ich jetzt einfach mal, gebaut, eine Drohne, und sind damit durch die Gegend gefahren. Ich habe gestern noch mal deren Seite angeguckt und die machen richtig verrückte Sachen. Und dieser junge Mann hat schon in seinem frühen Leben Krebs gehabt. Und er wurde auf übernatürliche Weise geheilt. Und doch, Anfang 20, kommt dieser Krebs zurück in sein Leben. Wie finster muss das für so einen jungen Menschen sein, der Gottes Wirken schon erlebt hat und jetzt kommt dieser Krebs auf einmal zurück. Und doch, wir sahen diesen jungen Mann im Fernsehen. Zerfressen von Krebs saß er mit einem Lächeln bei Stern TV. Und der Moderator, der ihn interviewte, war total verwirrt und der wollte dieser Sache auf den Grund gehen. Wie kann es sein, dass jemand, der kurz vorm Sterben ist, in einer Fernsehsendung sitzt und strahlt und Freude vermittelt? Und Philipp Mickenbecker durfte Zeugnis geben. Er durfte Zeugnis davon geben, wie Gott ihn in dieser schweren Zeit, dieser Zeit der Finsternis, Stärke, Kraft und Geborgenheit gegeben hat. Und dass der einzige Grund für ihn ist, warum er in dieser schweren Zeit nicht zerbrochen ist. Wisst ihr, Philipp durfte erfahren, was es bedeutet, einen starken Gott an seiner Seite zu haben, der ihn in seiner Schwäche stärkt. Der dritte Punkt, den uns Jesaja nennt, ist Friedefürst. Jesaja sagt, Jesus ist der, der über den Frieden regiert. Das ist sein Herrschaftsbereich. Und den Frieden, den die Bibel beschreibt, ist so viel mehr, so viel weitreichender als nur die Abwesenheit von Streit, von Stress oder von Konflikten. Das hebräische Wort ist Shalom. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Dinge daraus vorlesen, was Shalom bedeutet. Unversehrtheit, Heil, Wohlbefinden, Sicherheit, intakte und heile Beziehung, Ruhe und Glück. Und Jesaja sagt, wer Jesus Frieden erfährt, wisst ihr, der wird angetrieben, diesen Frieden auch anderen Menschen zu ermöglichen. Eine unglaubliche Kraft, die jeder, der an Jesus glaubt, in sich trägt. Ich möchte auch euch hier ein Beispiel geben. Weihnachten vor 110 Jahren, 1914, Erster Weltkrieg. Hat glücklicherweise keiner mehr hier von uns direkt miterlebt. Die schottischen und deutschen Soldaten standen sich gegenüber, besser gesagt lagen sich gegenüber in diesen Feldgräben. Und sie schossen und sie waren Feinde, auch an Weihnachten. Und doch plötzlich hören die schottischen Soldaten Weihnachtslieder. Sie hören auf einmal Stille Nacht. Sie gucken aus ihrem Bunker raus und sehen, dass dort Kerzen brennen. Und ehe sie sich versehen, rufen die Deutschen ihnen zu, wir schießen nicht, ihr schießt nicht. Und anfangs zögerlich, es gibt sogar einen Film dazu, kommen diese Menschen raus, die sich gerade noch umbringen wollten, kommen zusammen und feiern das Fest der Liebe. Das ist der Friede an Weihnachten. Das ist das, was Jesus hervorbringen kann. Es hat leider den Krieg nicht beendet, aber die Menschen, die das erfahren haben, wurden für ihr Leben verändert. Sie wurden zurückgezogen, weil sie nicht mehr auf den anderen schießen konnten, weil sie eine Verbindung zu diesem Menschen hatten. Das ist der Friede, den Jesus, nur Jesus, hervorbringen kann. Und wer mit Jesus unterwegs ist, für den ist dieser Friede auch heute schon Wirklichkeit. Der vierte Begriff ist ewig Vater. Jesus, der ewig Vater. Er schenkt schon hier denen, die an ihn glauben, eine Zugehörigkeit, eine Familie und ein unzerstörbares Zuhause, das sogar über dieses Leben hinausgeht. Wisst ihr, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass Weihnachten die stärkste Zeit ist, wo Menschen ihre Einsamkeit spüren. Weil jeder von uns eine unglaublich tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit und Zugehörigkeit hat. Ein Ort, wo man wirklich hingehört. Und Jesus gibt uns diesen Ort. Er gibt uns Familie. Er gibt uns Zugehörigkeit. Wisst ihr, wir haben vor circa einem Monat haben wir unsere liebe Else beerdigt. Und sie fehlt. Ich war vor 2 Wochen auf der Weihnachtsfeier und das Erste, was mir aufgefallen ist, Else fehlt. Und doch habe ich mich für sie gefreut, weil sie an dem Ort ist, wo sie hingehört. Und wisst ihr, die letzten Monate waren für Else nicht leicht. Und doch war sie voller Vorfreude auf das, was auf sie wartet, auf dem, der sie empfangen wird, wenn sie zu ihm kommt. Gott schenkt uns in Jesus Christus ein Zuhause, eine Zugehörigkeit, die uns keiner nehmen kann. Ich darf die Band schon gerne auf die Bühne bitten. Ihr Lieben, wir schauen auf Weihnachten. Heute ist der 4. Advent. Und wisst ihr, Advent ist Zeit der Hoffnung. Und diese Worte, die Jesaja sagt an dieses Volk, sie gelten auch uns. Und ich weiß, wir schmücken uns so gerne mit Licht und wir versuchen so oft im Leben gut dazustehen. Ich zeige nur auf Instagram oder sowas. Es geht in unserer Welt so viel darum, gut dazustehen. Und doch egal, wie dunkel es in deinem Leben aussehen mag, Weihnachten möchte dir sagen, Jesaja möchte dir in diesen verheißungsvollen Worten sagen, es muss nicht finster in deinem Leben bleiben. Denn da ist ein Licht, das in deinem Leben aufstrahlen will. Die Hoffnung, dass die Finsternis nicht das letzte Wort hat, sondern Jesus Christus. Ich möchte noch zum Abschluss einen Vers mit euch teilen, den Jesus selbst sagt in Johannes 8, Vers 12. Er sagt dort Folgendes, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Das sagt Jesus dir an diesem Morgen. Und so stellt Jesaja uns folgende Frage. Wonach halten wir in unserem Leben Ausschau? Was ist unsere Hoffnung an Weihnachten? Wisst ihr, wir sind oft so gestresst an Weihnachten, doch ist eigentlich Weihnachten die Zeit, die uns die größte Gelassenheit geben sollte. Wisst ihr, weil wir müssen nicht so tun, dass unser Leben immer super läuft. Wir müssen nicht so tun, als wären wir die Stärksten, als würden wir alles im Griff haben, alles super meistern, den Durchblick haben, irgendwie an Weihnachten gekünstelten Frieden aufstellen. Das müssen wir nicht, weil wir jemanden haben, der zu uns hinabgekommen ist und uns in unserer Finsternis begegnet. Der in der Lage ist, unser Leben zu erhellen und wir es nicht tun müssen. Der uns begegnen möchte in unseren Zweifeln, in unseren schwierigen Beziehungen, in unserer Ratlosigkeit und Schwäche. Ich möchte dir sagen, du bist nicht dazu bestimmt, in der Finsternis zu bleiben. Sei es durch andere oder durch dich selbst, da ist jemand, der deine Dunkelheit sieht. Da ist jemand, der dieser Dunkelheit begegnen will und kann. Der in der Lage ist, alles zu verändern. Ihr Lieben, und das ist unsere Hoffnung an Weihnachten. Deswegen schauen wir auf Weihnachten, zünden wir eine Kerze an. Und wie wäre es für dich, vielleicht jetzt heute auch am 4. Advent oder vielleicht auch an Weihnachten oder morgen, wenn du ganz persönlich für dich dir eine Kerze nimmst und sie anzündest. Wenn du dann an Jesus denkst, der in diese Welt gekommen ist, um diese Welt zu retten. Und wenn du auf diese Kerze schaust und dieses Licht siehst, dass du verstehst, dieses Licht leuchtet für dich. Und du ihn einladen kannst. Wunderbarer Ratgeber, komm in meine Not und schenke mir Rat und Orientierung. Friede, Fürst, helfe mir in all diesen Stress dieses Lebens, deinen Frieden nicht zu verlieren, sondern darin zu leben. Ewig Vater, danke, dass du mir Zuhause und Familie geschenkt hast. Starker Gott, gib mir die Kraft in meiner Finsternis, auf dich zu schauen und deinen Weg zu gehen. Das sagt uns Jesaja an Weihnachten. Es ist nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern es ist die Zeit der Rettung. Es ist die Zeit, in der Licht in Finsternis hineinkommt. Und das möchte Jesus Christus in uns bewirken. Und deswegen möchte ich dich einladen. Wir haben noch 2 Tage. Nutz diese Zeit, um dein Herz bereit zu machen. Nutz diese Zeit, um dieses Geschenk, das Gott uns an Weihnachten macht, was er uns eigentlich jeden Tag macht, nicht verfliegen zu lassen, sondern dich danach auszustrecken und zu sagen, komm Herr, leuchte in meinem Leben. Wir wollen jetzt noch einen Song singen und ich möchte dich einladen, reagiere auf das, wo Gott vielleicht dich angesprochen hat. Reagiere auf das, wo er dich einladen möchte, ihn hineinzunehmen. Es werden Beter an der Seite stehen, also du hast auch die Möglichkeit, gerne für dich Gebet in Anspruch zu nehmen. Deswegen lass uns noch mal aufstehen und miteinander beten.